Es war ein Flug von Moskau noch nach Hongkong 1994, am 22. März. Das Flugzeug, was eigentlich in Hongkong landen sollte, kam nie in Hongkong an. Und da fing die Suche nach diesem Flugzeug. Und es war eine europäische Maschine, Airbus 310, eine ganz neue Maschine, was Russland gekriegt hat. Die Piloten, die wurden angelernt, aber die waren nicht so gut mit dieser Maschine vertraut, dass sie dann wirklich zu 100% wussten, wie das alles funktioniert mit Autopiloten und wie es sich alles verhält. Aber die Ermittler, die dann nachgeforscht haben, wie es dann zum Absturz kam, die waren dann erschrocken, weil die dann festgestellt haben, am Steuer saß ein 15-jähriger Junge und kein Pilot. Und dann wurden die schwarzen Box, die eigentlich orange sind, gefunden. Und Aufnahmen wurden dann abgehört. Und es war noch nicht so streng wie heutzutage. Und die Gäste, die dürfen auch ins Cockpit rein anschauen. Und das war als Kind von diesem Piloten, der als erster Pilot auf diesem Flug war. Und er wollte einfach seinem Jungen zeigen, wie es ehrbar ist, ein Pilot zu sein und wie es eigentlich vielleicht einfach ist, eine Maschine zu steuern. Und das hat nicht geklappt. Keiner wusste, dass genau an dieser Maschine der Autopilot in 3 Stufen abschaltet. Und genau wo dieser Junge am Steuer gezogen hat, hat die große Maschine ihm die Gelegenheit gegeben, auch das zu machen. Aber den Rest, den Triebwerke und vertikalen Positionen des Flugzeuges hat immer noch der Autopilot gesteuert. Und das wusste keiner. Und auf einmal wusste keiner von diesen Piloten, wieso das Flugzeug sich so verhält, wie es sich verhält. Und es kam zum Absturz. Wir wollen uns heute weiter das Nehemia-Buch anschauen und wir wollen uns nicht einen Autopiloten anschauen. Wir wollen uns anschauen, wie Gott in deinem Leben lenkt. Wir müssen auch gleich zugeben, Gott ist nicht ein Autopilot, der irgendwie automatisch uns lenkt. Aber wie sieht es dann in unserem Leben, wenn Gott dich lenkt, wenn Gott dich steuert? Wie sieht es eigentlich aus in unserem Leben? Wir wollen uns diese Stelle in Nehemia Kapitel 2 anschauen, wie Gott in seinem Leben ihm gelenkt hat. Kapitel 2, wir werden uns nur 8 Verse anschauen aus diesem Kapitel 2. Wir haben uns vor 5 Wochen, ungefähr 5 Wochen war es hier, wir haben uns Kapitel 1 angeschaut. Und jetzt diese Geschichte geht auch weiter. Es geschah aber im Monat Nisan, im 20. Jahr des König Artasasta, als Wein vor ihm stand, da nahm ich den Wein und gab ihn dem König. Und ich war aber zuvor nie traurig von ihm gewesen, das sagt Nehemia. Und da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Es ist nichts anderes als ein betrübtes Herz. Da fürchtete ich mich sehr. Und ich sprach zum König, der König lebe ewiglich. Warum sollte ich nicht traurig aussehen, da doch die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, in Trümmer liegt und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind? Da sprach der König zu mir, und was erbittest du denn? Da flehte ich zu dem Herrn des Himmels. Und dann sagte ich zu dem König, wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so sende mich nach Juda zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, damit ich sie wieder aufbaue. Und da sprach der König zu mir, während die Königin neben ihm saß, wie lange wird deine Reise dauern und wann wirst du zurückkommen? Und es gefiel dem König, mich hinzusenden, nachdem ich ihm eine bestimmte Zeit genannt hatte. Und ich sprach zu dem König, wenn es dem König gefällt, so gebe mir Briefe an die Statthalter jenseits des Stromes, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Auch einen Brief an Asaf, den Forstmeister des Königs, dass er mir Holz gibt, damit ich die Tore des Tempelsbezirks, der zum Haus Gottes gehört, aus Balken zimmern kann und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich ziehen soll. Und der König gab sie mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Wenn wir uns noch erinnern können, Kapitel 1, Nehemia bekommt einen Besuch und dabei war auch sein Bruder Hanani mit dabei und die haben ihm geteilt, wie es eigentlich in Juda aussah. Dass die Stadt zerstört ist, dass die Mauern zerstört sind, es steht nur der Tempel da, aber es wird nicht weitergebaut. Und wir haben auch festgestellt, es lag ihm am Herzen, dieses Werk auch weiterzuführen, dass es vorangeht, weil in diese Stadt soll ja der verheißene Messias kommen. Und Nehemia, in diesem Augenblick ist ein Fest bei dem König. Und jetzt schauen wir dann weiter. Gott lenkt Menschen nach seinem Plan. Wir haben auch festgestellt, dass Nehemia gebetet hat. Er alleine, auch es waren auch Gebetsgemeinschaften, die dann für diese Sache gebetet haben. Und in diesem Augenblick steht Nehemia vor dem König, er tut seinen Dienst, er tut seine Arbeit, wofür er da vor diesem König auch, wozu er da war, ihm zu dienen, als Mundschenk vor ihm. Und es ist ein Fest. Nehemia nimmt den Wein und geht zum König. Und auf einmal hört Nehemia eine Frage an ihn gerichtet. Nehemia, wieso siehst du so aus? Wieso siehst du so traurig aus? Und dann sagt er auch noch weiter, Nehemia, du bist doch nicht krank. Was ich in deinem Gesicht sehe, das ist ein betrübtes Herz. König könnte jetzt nicht in sein Herz reinschauen, wieso er betrübt war, wieso war er dann so traurig. Nehemia könnte auch nicht in sein Herz reinschauen, er könnte auch seine Gedanken nicht lesen, was denkt jetzt dieser König vor sich. Und Nehemia ist ja nicht nur ein Diener, er gibt ihm jetzt den Wein, was dieser König Artasaster trinken soll. Sein Leben hängt von Nehemia, der eigentlich traurig, betrübt ist. König weiß nicht, was in seinem Herzen vorgeht. Vielleicht will er einfach ihn weghaben. Vielleicht ist deswegen er betrübt, weil wir können unsere Gefühle auch nicht komplett verdecken. Es kommt immer wieder was raus. Und da stellt König etwas und er stellt eine Frage und sagt ihm, Nehemia, was ist los? Nehemia, das lesen wir, da fürchtete ich mich sehr. Nehemia, er hat sich wirklich erschrocken. Nehemia, das müssen wir auch nicht vergessen, sind ungefähr 3 bis 4 Monate, was Nehemia gebetet hat. Nicht alleine. Und die beten jetzt für Volk Israel, die beten für die Stadt Jerusalem, dass es wieder aufgebaut wird. Und alle warten auf eine Antwort von Gott. Und auf einmal hört er diese Stimme: Nehemia, was ist los? Und er hat sich wirklich erschrocken, weil davon hängt ja sein Leben ab. Sein Leben hängt jetzt an einem Strohhalm. Nehemia, von dieser Stelle, der kann auch nicht weglaufen. Der kann jetzt nicht sagen, ich habe jetzt keine Zeit, ich gehe jetzt mal nach Hause. Wenn du mich nicht sehen willst, dann gehe ich erst mal. Diese Möglichkeit hat Nehemia nicht. Er steht jetzt vor dem König. Und könnt ihr euch vorstellen, zu damaliger Zeit, wenn der König auf einmal den Daumen nach unten zeigt, dann ist das vorbei mit Nehemia. Und keiner weiß, was eigentlich in seinem Kopf vorgeht. Nehemia, er steht vor diesem Mann. Was haben die eigentlich in Kapitel 1 gebetet? Vers 11. Die beten um Barmherzigkeit und Gelingen vor diesem Mann. Und auf einmal muss jetzt Nehemia feststellen, wir haben gebetet und das kann jetzt sein, dass mein Leben vorbeigeht. Ist das diese Antwort, was Gott mir heute gibt? Dein Leben ist heute zu Ende. Und was ist mit Barmherzigkeit vor diesem König? Hier sehen wir das souveräne Handeln Gottes. Erstens sehen wir, es läuft nicht nach Plan Nehemias. Es läuft nach dem Plan Gottes. Wie Gott es alles so gestellt hat, vorbereitet hat, und nach diesem Plan läuft jetzt alles ab. Nehemia hat sich wirklich erschrocken. Und er sagt zu dem König, er sucht keine Ausreden. Er fängt nicht an, anderen zu beschuldigen, der ist schuld, der ist schuld. Er sagt klar und deutlich: Mein König, wie soll ich dann aussehen, wenn das und das mit unserer Stadt passiert ist? Wenn die Grabstätte, wo unsere Väter begraben sind, zerstört ist. Die Mauer, die eigentlich schon gebaut werden muss und längst stehen, ist immer noch zerstört. Und Nehemia sagt: König, nicht weil du vielleicht so gut oder schlecht regierst, nicht deswegen bin ich traurig, nicht wegen deiner Regierung, nein. Ich bin traurig, weil in Juda es nicht ausgeführt wird, wozu eigentlich Gott seine Knechte bestimmt hat. Kyrus war der erste seiner Knechte, der diesen Befehl gegeben hat, die Stadt wieder aufzubauen. Aber es wurde nicht gemacht. Und Nehemia sagt: Deswegen bin ich auch traurig. Aber könnt ihr euch vorstellen, wie schrecklich es sein soll, dass ein König zu dir sagt: Wieso bist du dann traurig, wenn du vor dem König nicht traurig sein darfst? Und hier sehen wir, Nehemia wird in eine Ecke gedrängt, wo er eigentlich gar keinen Ausweg hat. Jetzt ist nur eins möglich. Einfach die Wahrheit sagen und auf Gott vertrauen. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Er kann nicht weglaufen, er kann sich nicht verstecken, er kann sich irgendwie nicht frei reden lassen, weil er war traurig. Und hier ist die wirklich Hand Gottes. Gott hat es so geführt und so gelenkt und er hat auf sein Gebet hat er auch geantwortet. Aber die Antwort lautete so, wie sich Nehemia eigentlich im schlimmsten Traum nicht vorstellen könnte. Das ist auf so eine Art und Weise die Antwort auf ein Gebet, was 4 Monate lang gedauert hat. Er hat sich wirklich erschrocken. Was erwartest du eigentlich von Gott, wenn du zu ihm betest, wenn du eine Antwort von ihm erwartest? Was erwartest du von Gott? Dass es immer gleich bergauf bei dir geht? Oder dass Gott mit einer Antwort kommt, wo du dann sagst, genau das habe ich gewünscht und genau das habe ich von dir erwartet und jetzt hast du auf mein Gebet geantwortet. Ich glaube, genau das könnte Nehemia nicht sagen. Also mit dieser Antwort hat er höchstwahrscheinlich nicht erwartet. Mit einem Schrecken, mit einer Angst vor diesem König. Gott wird seinen Plan erfüllen, aber vielleicht nicht so, wie wir es uns vorstellen. Aber er wird es zu Ende führen. Wenn wir jetzt wieder zurückgreifen zum Autopiloten in einem Flugzeug, seine Aufgabe, das Flugzeug zu steuern, zu dem Punkt, wie es dann abgespeichert wurde. Und dieser Autopilot wird alles tun und machen, damit dieses Flugzeug zu diesem Ziel auch ankommt. Die Menschen, die vielleicht dagegen steuern, die machen es falsch. Und die geben ja, diese Möglichkeit, diese Maschine nicht ans Ziel anzukommen. Das ist vielleicht ein schlechter Beispiel für Gott, weil Gott wird trotzdem sein Ziel erreichen. Und er wird nicht nach deinen Wünschen gehen, er wird nicht nach meinen Wünschen gehen, er wird nicht nach deiner Vorstellung, nicht nach meiner Vorstellung handeln, er wird so handeln, wie er es festgelegt hat. Was passiert in deinem Leben, wenn du dich von Gott lenken lässt? Neigst du dazu, ihm den Weg vorzuzeigen, vorzuschlagen oder lässt du wirklich Gott lenken? Unser zweiter Aspekt, was wir uns anschauen wollen, von Gott abhängig sein. Nehemia, er steht vor dem König, zitternde Knie, vielleicht die Stimme versagt vor dem König, wir wissen es nicht. Aber der König stellt ihm eine Frage. Nehemia, was ist mit dir los? Und Nehemia sagt ihm auch wirklich ehrlich, was los ist. Die Stadt ist immer noch zerstört. Er schildert ihm die Lage Israels, Jerusalems und dass dieser Auftrag nicht erfüllt wurde, was eigentlich Gott gegeben hat. Und wir sehen in Vers 4, Und da sprach der König zu mir. Und jetzt kommt es. Was wird jetzt König dann sagen? Jetzt muss sich König entscheiden, was mit Nehemia passiert. Was erbittest du denn? Und Nehemia hat gesagt, die Kurve ist jetzt hingekriegt. Jetzt bin ich auf eine gerade Strecke, jetzt kann ich Gas geben. Jetzt ist alles vorbei. Wenn der König zu mir sagt, Nehemia, was erbittest du? Was willst du denn von mir? Und wir lesen Nehemia. Was tut Nehemia? Er flieht zu Gott. Diese ganze Geschichte, was wir in diesen Versen vorfinden, wir wissen nicht, wie lange es gedauert hat. Ob das jetzt 5 Minuten waren, ob das jetzt vielleicht eine halbe Stunde war, was Nehemia vor dem König stand. Aber was tut Nehemia, wo die Frage von dem König kommt, was erbittest du denn, Nehemia, was willst du denn von mir? Und dann fängt Nehemia, weißt du was, König, das will ich von dir. Nein. Da flehte ich zu dem Gott des Himmels. Es ist nicht viel Zeit für Nehemia gewesen. Er könnte jetzt nicht zu König sagen, König, warte mal 2 Tage, ich werde jetzt mal beten gehen, ich werde jetzt mal eine Fastzeit für mich nehmen. Das hat er schon alles gemacht. Aber hier sehen wir diese Abhängigkeit von Gott. Auch wenn es jetzt scheint, es jetzt wieder alles gut zu sein, Nehemia, er geht trotzdem zu seinem Gott. Ein kurzes Stoßgebet an Gott. Mein großer Herr, was muss ich jetzt in diesem Augenblick diesem Mann sagen? Ganz wenige Worte. Vielleicht für den König Artasaster waren es vielleicht ein paar Sekunden Zeit, wo Nehemia wirklich nachdenklich wurde und nichts gesagt hat, aber es hat gereicht. Er geht und flieht zu seinem Gott. Der erste Ansprechpartner von ihm war nicht gleich der König, nicht er selber, nicht seine Genannten, sondern sein Gott war der Erste, zu wem er läuft und flieht und fragt ihm und vielleicht um den Rat, was er dann weitermachen soll. Nehemia 1, Vers 4, da lesen wir auch, dass Nehemia vor diesem Gebet, was jetzt in Kapitel 2 stattfindet, dass er gebetet hat. Und Nehemia, er hat sich schon einen Plan gemacht, vielleicht was er dann alles brauchen wird, wenn es wirklich von Gott Auftrag an ihm geht, vielleicht an seinen Bruder geht. Und die haben sich schon wirklich Gedanken gemacht, vielleicht Pläne gemacht, was sie dann alles brauchen werden. 1, Vers 4, und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Vers 11, auch Kapitel 1. Auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte. Die haben gebetet. Und trotzdem geht Nehemia nochmal zurück und sagt, mein Gott und mein Herr, was muss ich jetzt an dieser Stelle von diesem König erbitten? Wir sehen auch, dass Nehemia als ein Diener, der vor diesem König seinen Dienst tut, er macht das wirklich von reinem Herzen. Das können wir zum Beispiel aus Kolosser 3,22 nehmen, was Paulus sagt: Ihr Knechte, dient euren Herrn wie dem Herrn. Und das sehen wir auch bei Nehemia. Er tut seinen Dienst, obwohl er vielleicht betrübt ist, vielleicht traurig ist, Angst hat, und trotzdem ist er seinem König treu. Und zu gleicher Zeit hat er auch nicht vergessen, dass über diesem König ein anderer König steht, der höher als er ist. Und dieser König, dieser Herrscher, dieser Gott ist auch sein Herr. Und Nehemia, er betet und flieht zu diesem Gott und sagt: Was mache ich jetzt? Was tue ich jetzt? Und was muss ich jetzt alles sagen? An dieser Stelle sollen wir nicht denken, dass Nehemia seinen Verstand ausgeschaltet hat. Nein. Diese Gebete, was wir auch in Kapitel 1 finden, sehen wir, es wurde gebetet. Sie haben sich Gedanken gemacht, wie das eigentlich zu erfüllen gehen kann, dieser Mauerbau in Jerusalem. Nehemia hat nicht seinen Verstand ausgemacht und hat gesagt, so wie es dann kommt, so werde ich es tun. Aber genauso kommt es auch eigentlich von Gott. Dass wirklich dieses Lenken Gottes in Nehemias Leben läuft eigentlich, können wir dann sagen, automatisch ab. Nehemia hat gar keine Möglichkeit, irgendwie auszuweichen. Er bleibt in diese Schiene und er kann jetzt nicht einfach aussteigen und sagen, nein, ich will nicht mehr. Der König sagt zu ihm: So, Nehemia, was willst du? Was soll ich dir dann geben? Was soll ich dann machen, damit du dann nicht mehr so traurig bist und kannst weiter deinen Dienst an mir tun? Was passiert in deinem Herzen, wenn du merkst, dass Gott dich lenkt, das wirklich in dein Leben eingreift und dich führt? Und da kommen wir zum dritten Punkt: Gott gebührt die Ehre. Nehemia, der jetzt in dieser kurzen Zeit wirklich Angst und Schrecken erlebt hat, vielleicht Freude erlebt hat, höchstwahrscheinlich, wo der König zu ihm gesagt hat: Nehemia, was willst du dann von mir? Und jetzt kommt es zu dem Höhepunkt. Nehemia kann jetzt alles sagen und alles erbitten vor Gott, alles, was er braucht, kann er jetzt diesem König sagen. Kannst du in deinem Leben Gott loben und danken und ihm Ehre dir geben, auch wenn was Schlechtes in deinem Leben passiert? Oder wenn was Gutes in deinem Leben passiert, gibst du dann die Ehre deinem Gott oder nimmst du diese Ehre dann für sich alleine oder gibst diese Ehre einem anderen? Paulus endet Philipperbrief, Kapitel 4, 20, er sagt: Die Ehre gebührt dem Herrn. Philipperbrief, also Menschen, die auch wirklich viel erlebt haben, dann sagt er Folgendes: Unserem Gott und ihm und Vater aber sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Mit den gleichen Worten fängt Paulus im Galaterbrief, dem die Ehre gebührt von Ewigkeit zu Ewigkeiten. Amen. Gott, der Vater, ihm gebührt die Ehre. Was lesen wir in Kapitel 2, ab Vers 5 bis 8 in Nehemia? Und da sagte ich zu dem König: Wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, und dann sagt er: So sende mich nach Juda, damit ich sie wieder aufbaue, damit die Mauer und die Stadt wieder aufgebaut wird. Und dann weiß er auch, es reicht nicht, alleine einfach in diese Stadt irgendwie anzukommen oder jetzt von dem König freikriegen, dass der König sagt: Na gut, Nehemia, sieh zu, du hast jetzt wahrscheinlich 12 Jahre, 12 Jahre haben die dann ausgemacht, was Nehemia jetzt in Jerusalem war. Wie sagen wir, hier Nehemia, du hast jetzt gewisse Zeit, jetzt kannst du losziehen und in Juda machen, was du willst. So einfach ist das nicht. Und Nehemia war es auch wirklich klar. Dann sagt er auch weiter: So gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Stromes, damit sie mich durchziehen lassen. Also Nehemia wusste, es wird schwierig, einfach diese ganzen Grenzen durchzuqueren. Er braucht, heute werden wir sagen, wir brauchen Reisepässe, wir brauchen Visum und noch irgendwas. Und genau das wusste Nehemia. So einfach wird das nicht sein. Ich brauche noch Papiere, um die ganzen Grenzen durchzuqueren. Und dann sagt er zum König: Das brauche ich auch. Na gut, ich komme dann da in diese Stadt an, wo alles zerstört und verbrannt ist. Es gibt kein Holz. Dann sagt er auch einen Brief an Asaf, den Forstmeister, damit er mir das ganze Holz gibt. Vielleicht haben wir uns vorgestellt, früher war es ganz einfach, in den Wald gehen und uns ein paar Stämme holen. Also einfach war das auch nicht. Einfach aus dem Wald einen Stamm rauszuholen, genauso wie heute. Versuch mal, einfach Holz aus dem Wald zu holen mit deinem Auto. Vielleicht wirst du nicht angehalten, wenn du Pech hast, dann wirst du angehalten. Weil das gehört jemandem. Und das wusste Nehemia, so einfach wird das nicht sein. Also du brauchst für jeden Schritt brauchst du eine Erlaubnis. Das Schlimmste, die Feinde sind ja drumherum um Jerusalem und die werden noch besser gucken, was die Juden da machen, als ein Fremder einfach ins Wald geht. Wenn ein Jude es macht, da wird noch genauer geschaut, was er da will. Und Nehemia, ihm war es auch bewusst, so einfach ist das nicht. Ich brauche noch die Briefe, Tempelbezirk zu bauen, Tore aufzubauen. Und dann sagt er weiter noch zum König: Na, wenn ich da ankomme, ich habe doch gar kein Haus. Mein Leben lang war ich König bei dir. Und ich muss ja auch da irgendwo wohnen. Ich brauche ein Haus. Und für dieses Haus brauche ich auch Holz. Und da sehen wir, und der König gab sie mir. Wieso ist das passiert? Weil Nehemia so gut war. Nein. Das wäre dann die Ehre für sich nehmen. Wenn wir wirklich merken, Gott hat in deinem Leben gehandelt, gelenkt, er hat dich geführt, und dann sagen wir, ich war so schlau. Ich habe diesen König überlistet, ich habe ihn überredet, ich habe mit meinem Dienst ihn überzeugt, weil ich so gut war. Auf gar keinen Fall. Es war nur möglich, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Die gute Hand Gottes über mir war. Stellt euch vor, Nehemia, wo er diese Frage gekriegt hat, wieso bist du so traurig, und sein Leben hängt wirklich an einem Strohhalm. War die Gotteshand über ihm? Zu 100%. Wo der König zu ihm sagt, Nehemia, was willst du denn von mir? Was soll ich dir geben? War die Gotteshand über ihm? Zu 100%. Wo Nehemia alles erbittet und fragt und sagt dem König, das und das brauche ich. War die Gotteshand über ihm? Zu 100%. Wenn heute in deinem Leben was Schreckliches passiert, ist die Gotteshand über dir? Da wenige nicken schon, ja? Auf jeden Fall. Zu 100%. Wenn was Gutes passiert in deinem Leben, ist die Hand Gottes über dir? Zu 100%. Wenn schreckliche Ereignisse passieren in der Welt, ist die gute Hand Gottes über diese Ereignisse? Zu 100%. Es läuft nicht nach unserem Plan. Es läuft nicht nach unserer Vorstellung. Nehemia hat auch Schrecken erlebt, auch Freude in diesem kurzen Augenblick. Auch wenn wir Monate, 4 Monate vorher gehen, er war auch betrübt und er war wirklich zerschlagen, wo er diese Nachricht gehört hat. Aber auch in diese kurze Zeit, in diese Minuten, vielleicht eine halbe Stunde, eine Stunde, was Nehemia alles erleben musste, Angst, Schrecken, Freude, die Hand Gottes war über ihm. Es ist genauso auch in deinem Leben. Auch wenn du Schwierigkeiten hast, wenn du wirklich Freude, Angst, Trübsal hast, darfst du nicht vergessen, die gute Hand Gottes ist über dir. Das müssen wir auch nicht vergessen, Nehemia war ein Mann, der wirklich nach dem Willen Gottes lebte. Und zu 100% kann ich auch sagen, ein Mensch, der mit Gott lebt, den Jesus im Herzen hat, der kann zu 100% davon ausgehen, dass die gute Hand Gottes ist über ihm. Und wenn wir uns nicht zu 100% auf die Technik verlassen können, die Flugzeuge, die stürzen ab, wenn auch alles wunderbar läuft, auch wenn Piloten alles richtig machen, es geht nur ein kleines Detail kaputt, der Flugzeug stürzt ab, da können wir uns nicht 100% darauf verlassen. Aber wisst ihr, auf wem zu 100% Verlass ist? Auf unseren Gott. Und ich möchte mit einem Vers aus Psalm 119 schließen. Psalm 119, Vers 137. Auch wenn wir alles erleben in unserem Leben, Schlimmes, Schreckliches, Fröhliches, Gutes, sollen wir nicht vergessen, gerecht bist du, o Herr, und deine Bestimmungen sind richtig. Gott lenkt nach seinem Plan und wir sind von ihm abhängig. Und alle Ehre gebührt ihm allein. Amen. Wollen wir noch aufstehen und zusammen beten? Du großer und allmächtiger Gott, ich danke dich, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du in deinem Wort auch zeigst, wie du im Leben der Menschen handelst, wie du Menschen führst nach deinem souveränen Plan. Ich danke dich, dass wir uns auf dich verlassen können, zu 100%, und wir müssen uns keine Gedanken machen, dass du irgendwie was falsch machst oder du hast gar keinen Plan. Nein, du bist gerecht. Und deine Bestimmungen sind richtig. Wir haben das auch im Leben von Nehemia gesehen, wie du ihn geführt hast, damit er deinen Plan auch ausführt, damit er das zu Ende bringt, was du bestimmt hast, dass die Stadt wieder aufgebaut wird. Und auch Nehemia hat es erkannt, dass deine Hand über ihm war. Auch wenn es stellenweise auch bitter geschmeckt hat und er musste auch Angst erleben, und trotzdem gibt er die Ehre dir. Ich möchte dich auch bitten, unser großer und allmächtiger Gott, dass wir in unserem Leben auch lernen, alles aus deiner Hand nehmen. Auch wenn es bitter schmeckt, wenn wir auch Angst kriegen, dass wir nicht vergessen, du führst deine Kinder. Und du führst deinen Plan in Erfüllung. Nicht unser Plan. Du führst deinen Plan in Erfüllung und dafür benutzt du auch Menschen, auch mich und andere Menschen. Und ich danke dich dafür. Amen.